Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Das Wirtschaftsstudium gestartet, umgestiegen auf die Pilotenausbildung, aufgestiegen zum Geschäftsführer und Anteilseigner bei der Fluggesellschaft Deutsche BA und schließlich als CEO bei Air Baltic gelandet. So zeichnet sich die Karriereroute von Martin Gauss.
Ich würde nicht sagen, dass ich streng bin. Ich reagiere sehr schnell auf Fehlentwicklung. Vielleicht ist das dann die Strenge, weil ich glaube, dass man, wenn was nicht in die richtige Richtung läuft, das besser sofort abstellt, als zu lange zuzuschauen.
Was Martin Gauss in seiner Karriere gelernt hat, was es für die Unternehmensstrategie und die Investorensuche bedeutet, wenn der Staat größter Anteilseigner ist und welche Zukunft der Flugverkehr in Zeiten wachsenden Klimaschutzes hat, diskutiert Martin Gauss in dieser Folge mit Mirjam Hecking.
Guten Mittag, Herr Gauss.
Auch einen schönen guten Mittag. Schön, hier in Hamburg zu sein.
Ich habe gelesen, dass es bei Air Baltic eine Art Börsenspiel gibt, bei der Mitarbeiter mit fiktiven Air Baltic-Aktien handeln und dass sie das so als eine Art Barometer nutzen für die Stimmungen im Unternehmen, eine Art Frühwarnsystem. Gibt es das noch? Und wie stehen die Aktien?
Das gab's, das gibt es nicht mehr, aber das hat uns zu der Zeit, als wir es eingeführt haben, geholfen, Entscheidungen zu treffen. Und zwar haben wir verschiedene Projekte online gestellt für die Mitarbeiter und mit virtuellem Geld konnten die dann darauf wetten, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Wir haben quasi die Meinung abgebildet der Masse über den Börsenkurs. Und wenn das sehr stark gestiegen ist, und das war ja bereichsübergreifend, dann haben wir eher gesagt, okay, dann lass uns das machen. Und wenn es komplett abgesackt ist, der Kurs, dann sollte man das Projekt vielleicht nochmal anschauen, weil vielleicht die Meinung der Masse, die gar nicht im Detail waren, dann der Meinung war, das wird nicht funktionieren. Wir haben das dann aus logistischen Gründen, weil das immer mehr wurde, wieder eingestellt. Es war gut und es hat auch gut funktioniert, aber wir haben es wieder eingestellt.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Unser Finanzchef hatte die Idee, das selber zu programmieren, hat es vorgestellt und die Idee war gut. Dann haben wir es getestet und das war noch besser und die Mitarbeiter, die das höchste Portfolio hatten, haben eine Summe Geld aufs Gehalt bekommen und das war sehr attraktiv. Also es war dann so attraktiv, dass sehr viel Zeit damit verbracht wurde, die verschiedenen Projekte zu bewerten.
Um was für Projekte ging das?
Generell um alles, was man in Form von einem Business Case machen würde. Bordeaux als neue Strecke. Wird das gehen oder nicht? Und dann haben wir das da reingestellt. Und dann gab es halt die Mitarbeiter, die alle gesagt haben, das wird unwahrscheinlich gut gehen oder nicht. Und wir haben das nicht genutzt, um dann die Entscheidung letztendlich zu treffen. Aber wir haben es angeschaut. Und in vielen Fällen war die Indikation genau die, die auch der normale Business Case hergegeben hätte.
Sie haben ja eigentlich Pilot gelernt, bevor Sie dann bei der DBA eingestiegen sind und da auch dann Anteilseigner geworden sind. Wie kommt man als Pilot in so ein Geschäft?
Also ich habe angefangen, Wirtschaft zu studieren und habe dann in der Zeitschrift Kapital gelesen, dass es eine Alternative zum Studium gibt, Pilot. Und dort waren die Gehälter abgedruckt von Piloten und wie schnell man Pilot wird. Und das war der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, Pilot zu werden. Und nach der Ausbildung habe ich mich beworben und habe Glück gehabt, bei der damals gegründeten Deutschen BA einen Job zu bekommen als Co-Pilot. Und dann nochmal Glück gehabt, weil der damalige Chefpilot mich gefragt hat, ob ich ein Dokument, was es nur auf Papierform gab, digitalisieren kann. Das war meine erste Arbeit und dann ging das weiter und ich habe verschiedene Managementfunktionen gehabt in der Deutschen BA und hatte dann Glück, als der Hans-Rudolf Wörl das Unternehmen übernommen hat, war ich damals in der Direktorenebene, hat er mir und dem Kollegen die Chance gegeben, Geschäftsführer zu werden und gesagt, wir können Anteile kaufen. Und das haben wir damals gemacht und dann haben wir das Unternehmen saniert und haben es dann später mit verschiedenen Stufen an die Air Berlin verkauft.
Also die Zeitschrift Kapital hat recht gehabt.
Ich hatte nie den Traum, Pilot zu werden und bin heute sehr froh, dass ich den Weg gewählt habe.
Und haben Sie das Studium aber auch noch
Nein. Fertig
gemacht?
Das haben Sie gar nicht fertig gemacht? Ich habe kein abgeschlossenes Studium. Ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden und habe das immer miterlebt und wollte deswegen auch Richtung Wirtschaft gehen und bin ja da wieder geendet. Aber ich habe das ohne Studium gemacht.
Sie ausgestiegen?
Ein halbes Jahr, nachdem ich begonnen hatte zu studieren, bin ich wieder ausgestiegen, weil das mit dem Pilot war für mich damals interessanter. Das war 1990. Das war interessanter als ein Wirtschaftsstudium.
Aber Sie konnten sich jedenfalls mit dem Geld, was Sie als Pilot verdient haben, mal eben 10% von der Airline leisten oder mussten Sie da groß ins Risiko gehen?
Jede Investition ist ein Risiko, aber es war eine, die ich zu dem Zeitpunkt stemmen konnte und würde es auch wieder tun.
Sie sagen eben auch, Sie sind Unternehmersohn. Das lese ich auch immer wieder, Unternehmersohn aus Süddeutschland. Was haben Ihre Eltern denn gemacht?
Mein Vater hatte eine Sondermaschinenbaufirma. Meine Eltern haben das Unternehmen aufgebaut und haben das betrieben. Das war der Lebensinhalt und ich bin damit groß geworden. Also alles, an was ich mich erinnern kann, war immer, dass der Vater gearbeitet hat und die Mutter mitgeholfen hat. Und die Diskussionen am Essen und das Leben war immer, um das eine Firma aufzubauen, ja, mit den Höhen und den Tiefen. Und das hat mich geprägt, weil ich es nie anders gesehen habe.
Mhm. Sie sind ja dann nach dem Verkauf an Air Berlin zeitweise zu Malev gegangen. Ich glaube, es waren nur 2 Jahre.
2,5 Jahre.
Dann kam die Verstaatlichung.
Nach dem Verkauf an die Air Berlin war ich immer noch Geschäftsführer der DBA, in der Eigentümerschaft der Air Berlin, aber nur für 7 Monate. Das hat mir und auch meinem Kollegen dann nicht mehr gefallen, die Veränderungen, und wir wollten beide das Unternehmen verlassen, haben das auch getan. Und ich bin dann zur Malev, ich war erst noch kurz bei der Zirbis, bin dann zur Malev gegangen, und bei der Malev ging es um eine Sanierung. Das Unternehmen war damals schon in einem Staatshilfeverfahren oder Verdacht auf Staatshilfe, und wir haben das Unternehmen erfolgreich von der Operations-Seite her saniert, aber die schon bestehende Verpflichtung, staatliche Zahlungen zurückzuzahlen, das konnte nicht gestemmt werden, und ich habe das Unternehmen dann verlassen, und es hat mir geholfen, weil es waren 2 Staaten involviert in der Eigentümerschaft. Ich wurde geheadhunted zur Air Baltic, um wiederum einen sehr schweren Fall, eine technisch bankrotte Firma, zu sanieren. Und ja, das war eigentlich nur ein kurzes Engagement, um einen Plan zu erarbeiten, was kann man überhaupt machen. Und das daraus hat sich das
ja
entwickelt.
Ja, das habe ich gelesen. Sie sind eigentlich als Interims-CEO da angeheuert. Ja. Jetzt ist ja Sanieren sicherlich eine spannende Aufgabe, aber auch eine, die nicht unbedingt schön ist. Wer feuert gerne 15% der Workforce? Aber was ist das Reizvolle am Sanieren?
In der Zeit der deutschen BA hat das Unternehmen immer Verluste geschrieben. Als der Herr Wörl kam, hat er uns die Möglichkeit gegeben, unsere Ideen einzubringen. Und wir haben einen Sanierungsplan geschrieben, den wir umgesetzt haben und der das Unternehmen saniert hat. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich in der Lage gesehen, das auch woanders zu machen, oder so haben es zumindest die Headhunter gesehen, und habe das dann bei der Malev wiederholen können, also eine Sanierung, eine Schieflage gerade rücken. Mit der Erfahrung bin ich angetreten bei der Air Baltic und habe die gleichen Methoden benutzt wie vorher auch und habe der Regierung vorgestellt, wie ich es machen würde. Ich habe verschiedene Optionen gezeigt, die sind der präferierten Option gefolgt und haben gesagt, dann mach. Dann habe ich eine Unternehmensberatung engagiert, die das zusammen mit uns als Plan erarbeitet hat, und dann haben wir es umgesetzt. Die Umsetzung selbst war gar nicht mehr geplant, dass ich die mache. Das hat sich dann entwickelt. Man hat dann gesagt, kannst du auch die Umsetzung machen? Und jetzt bin ich schon 7,5 Jahre da, weil es verschiedene Phasen gab. Nach der Umsetzung gab es eine Stabilisierung und jetzt gibt es das Wachstum. Ich bin quasi in 3 Phasen bei der gleichen Firma.
Mhm. Welche macht Ihnen am meisten Spaß?
Die jetzige. Ja. Erfolgreich ein Unternehmen wachsen zu sehen, ist definitiv schöner, als es zu schrumpfen. Und ich musste es am Anfang sehr stark schrumpfen. Mhm. Aber das jetzt macht mehr Spaß.
Mhm. Haben Sie ein Kamikaze gehen? Weil Sie sind ja immer wieder zu Air Baltic gegangen. Dann haben Sie jetzt diese C-Series gekauft. Das ist ja alles schon immer mit einem gewissen Risiko behaftet.
Ich kriege das immer wieder gesagt. Ich bin jetzt 27 Jahre in dieser Luftfahrtbranche. Und ich bin vom Co-Pilot zum Kapitän, zum Trainingskapitän, Direktor geworden, und dann habe ich verschiedene Unternehmen geführt und immer wieder sehr schwere Aufgaben gehabt und habe die gelöst. Ich würde das gar nicht als Nachteil sehen oder als Kamikaze gehen. Ja, ich habe das wohl im Blut, dass ich nicht aufgebe und dann, auch wenn es schwierig wird, noch eine Lösung suche.
Sie haben ja bei Air Baltic auch ein sehr innovatives Konzept vertreten. Also es ist für so eine kleine Airline ja zum Teil Avantgarde. Also Sie haben erstmal diese einheitliche Flugzeugflotte, jetzt so wie es quasi erst Southwest gemacht hat und dann Ryanair sich abgeguckt hat, dann haben sie keine Business-Sitze, habe ich gelesen, sondern wenn ich Business buche, habe ich einen Platz neben mir frei.
Ja.
Und der Vorhang wird verrutscht, je nachdem, wie es gebucht wird. Sie haben Taxi-Business mitgegründet, habe ich gelesen. Es gibt Leihfahrräder. Sie haben einen ganzen bunten Strauß an Nebengeschäften aufgemacht.
Die Taxis, das ist aus der Vergangenheit, das war ich nicht. Die gibt's so auch nicht mehr, die sind nur noch grün. Die Leihfahrräder auch, die hat heute Sixt, nicht mehr wir. Aber die gab's, die wurden damals von meinem Vorgänger gegründet. Die Innovation mit dem Hybridmodell, die haben wir stur beibehalten. Wir haben das hinterfragt anfangs, ob das Sinn macht oder nicht. Also vorne eine volle Business Class mit einem Service, der jetzt sogar geratet wurde als besser als die anderen Business Class in Europa, während wir im hinteren Teil der Kabine das Ultra-Low-Cost-Modell fahren, wie es auch eine Ryanair und eine Wizz Air hat, damit wir eben den Teil des Marktes, der viel größer ist, auch gut bedienen mit sehr günstigen Ticketpreisen, und dann kauft man das dazu, was man braucht.
Mhm.
Für uns funktioniert das Konzept perfekt und jeden Monat besser. Und deswegen machen wir das. Wenn es nicht funktionieren würde, würden wir es nicht machen. Wir halten daran fest, weil es das Konzept so nicht gab und auch keiner uns bisher so kopiert. Die Low-Coster fangen langsam an und versuchen ein bisschen mehr in die Business-Schiene zu machen, aber sie machen es nicht konsequent. Wir machen es konsequent in der Business-Class, eine volle Business-Class, aber auch so konsequent in der Economy.
Wie ist das denn von der Gewinnaufteilung? Weil bei großen Airlines ist ja oft Meilen-Business sehr, sehr groß und sehr beträchtlich. Das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich nicht der Fall, weil Sie einfach dafür zu klein sind. Die haben ja dieses Scale gar nicht. Welchen Anteil machen denn so Nebengeschäfte aus?
Kaum, weil unser Hauptgeschäft ist, das ist die Passagierbeförderung. Wir haben wenig Nebengeschäft. Wir haben ein bisschen Fracht, ein bisschen Charterverkehr. Das ist unser Hauptgeschäft. Wir haben keine Finanzen, keine IT-Abteilung, wo wir jetzt extra Geld verdienen. Wir haben eine Flugschule, die profitabel ist. Wir haben ein Meilenprogramm, was profitabel ist. Aber bei uns ist das Kerngeschäft die Passagierbeförderung. Unsere Profitabilität ist nicht die von einer Ryanair oder einer Wizz Air, weil wir eine Funktion haben für unseren Hauptgesellschafter, dass wir diese Verbindungen in das Baltikum sicherstellen. Und der Effekt, den wir für die Wirtschaft haben im Baltikum, der ist extrem hoch. Wenn Sie das umrechnen würden in Profitabilität, dann sind wir hochprofitabel. Mhm.
Ich habe gesehen, Air Asia zum Beispiel will jetzt eine Plattform machen. Wir verkaufen auch Tickets von anderen Unternehmen und gehen irgendwie ins Reisebusiness und verkaufen Hotels und sonst was. Glauben Sie, dass das funktionieren kann?
Die Ryanair geht einen ähnlichen Weg. Die machen auch eine Plattform. Ich glaube ja. Ich glaube, dass, weil die Airlines einfach traditionell ihre Gewinne nicht mit der Passagierbeförderung machen. Man macht mit allem Geld in der Luftfahrt, nur nicht mit der Airline. Ja, Leasing macht Geld, Flughäfen machen Geld, Eurocontrol macht Geld, Airlines nicht. Das heißt, wenn man Wege geht, wo man höhere Margen erreichen kann, wie mit einem Marketplace, dann macht das Sinn. Und ich denke mal, dass viele Airlines dem folgen werden, wenn sie sehen, dass es für sie funktioniert. Da ist viel IT-Leistung dahinter, um das zu machen. Ja, es ist nicht, man kann sagen, man macht das, dass man es vernünftig macht und ordentliche Gewinne erzielen kann, muss man das auf der IT-Seite auch richtig aufbauen. Wenn ich sehe, wir bauen gerade unseren IT-Bereich um, unsere Webpräsenz, da passiert sehr viel im Hintergrund, was Jahre von Entwicklung bedeutet, bis man das hat.
Mhm. Auch sehr teuer ist wahrscheinlich für das Kleine dann schwierig. Wobei Sie wahrscheinlich vom Tech-Talent gar nicht so schlecht positioniert werden.
Ja, wir haben hochqualifizierte IT-Leute im Land oder auch im Nachbarland, in Estland, und nutzen das natürlich. Aber wir haben die gleichen Probleme, die jeder auch hat, dass IT-Entwicklungen heute die großen Sachen Jahre dauern und Millionen kosten. Aber wir tun das auch, weil wir sind nicht mehr so klein. Ja. Wir machen Umsatz von 500 Millionen. Mhm. Und insofern investieren wir auch in die Weiterentwicklung unserer bestehenden Internetplattform.
Mhm. 500 Millionen schon, weil ich hatte irgendwie 400 Millionen gesehen.
Sie
wachsen sehr stark. Okay. Aber Sie suchen schon seit Jahren einen Investor. 2015 hatten Sie, glaube ich, gesagt, die Braut ist jetzt hübsch, wird jetzt ausgeführt und die zieht schon eine ganze Weile um die Häuser, würde ich jetzt sagen.
Die Braut hat ja dann auch schon einen Bräutigam gefunden in der Form, dass 20% ein privater Lars Thyssen heute 20% des Unternehmens hält. Die Brautschau geht in der Form weiter, dass wir gesagt haben, wir wollen Kapital beschaffen, um Optionen, die wir für zukünftige Flugzeuge haben, einzulösen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit eines neuen Gesellschafters, es gibt auch die Möglichkeit einer Anleihe oder eines Darlehens. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten und versuchen bis Ende diesen Jahres zu sehen, welches ist die beste und alles. Wir haben eine Investmentbank engagiert, die sich umschaut nach Equity-Partnern, aber auch eine Anleihe herausgibt. Oder ob man den letzten Weg wählt und sagt, und das wäre die ungünstigste Methode, dass man zu den vorhandenen Gesellschaftern geht und ein Darlehen holt. Mhm. Da der Staat Gesellschafter ist, würde dieses Darlehen relativ teuer sein aufgrund der Staatshilfe-Richtlinien. Insofern ist das die am wenigsten präferierte Möglichkeit.
Anleihe kann ich jetzt nachvollziehen, aber Investor, also die Margen im Flugzeuggeschäft sind jetzt nicht die, die einen vom Hocker reißen. Glauben Sie denn, dass sich ein Finanzinvestor so eine kleine Airline ans Bein bindet?
Dürfte ich mich beteiligen, würde ich mein ganzes Kapital reinstecken. Also das spricht schon mal dafür, dass ich es täte. Mhm. Die Airline ist nicht nur zu sehen als Airline mit der Rendite, die sie hat, sondern mit dem zukünftigen Wachstum. Und wir halten 71% aller Airbus A220 Bestellungen in Europa. Und es hat sich herausgestellt, dass das eine sehr gute Investition war.
Okay.
Und diese, wenn man das umrechnet, der Wert alleine dieser Bestellungen, wenn man das, was wir jetzt erzielen können am Markt, hochrechnet für die nächsten 60 Flugzeuge, die uns ausgeliefert werden, ist der Wert alleine schon signifikant. Also es ist nicht alleine der Profit, den ich heute sehe, sondern ist das, was ich in der Zukunft sehen kann.
Mhm. Denken Sie denn, dass so eine Airline wie Air Baltic auf Dauer der Konsolidierung der Branche dagegenhalten kann? Weil es gibt jetzt reihenweise kleine Airlines, die in die Knie gegangen sind. Air Berlin ist verschwunden, war Codesharing-Partner von Ihnen. Norwegian schrumpft sich gesund, da hat eine Kapitalerhöhung gemacht. Es ist kein einfacher Markt momentan, würde ich mal sagen.
Es ist kein einfacher Markt und wir haben 2012 das Unternehmen saniert. Das war ja mal viel größer. Wir haben es halbiert und haben es saniert. Wir sind seit 6 Jahren profitabel nach der Sanierung. Wir sind wieder da, wo wir waren. Wir sind größer heute, als wir waren, aber wir mussten es erstmal halbieren. Das heißt, wir haben das gemacht, was viele andere gerade versuchen. Wir sind klein. Wir wachsen, wir haben einen Businessplan im Moment, der uns verdreifachen würde von der Größe, wären dann immer noch klein, weil wir mit 15 Millionen Passagieren dann immer noch eine relativ kleine Airline wären. Ich bin bei Ihnen. Konsolidierung in Europa schreitet voran. Nur die Konsolidierung ist nicht unbedingt so, dass die Lufthansa-Gruppe, die zum Beispiel jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz gut besetzt hat, dass die hochprofitabel sind im Kurzstreckengeschäft. Während wenn ich unsere Kostenstruktur anschaue, sehen wir da viel besser aus. Es kann also durchaus sein, dass wir irgendwann konsolidiert werden in etwas Größeres, aber dass wir dann der Teil sind, der den Profit bringt, der heute nicht da ist in der Kurzstrecke. Ich würde sagen, wir sehen die Konsolidierung, wie sie kommt. Dass wir nur 5 Airlines sind in Europa, das sehe ich nicht, weil es einfach diese 28 Staaten sehr viel Eigeninteresse haben. Ich bin bei Ihnen, eine kleine Airline wird es immer schwieriger haben als eine große. In einer wirtschaftlichen, wenn es wirtschaftlich zurückgeht, haben wir 2012 mit der Entscheidung, einen 150-Sitzer zu bestellen, statt 230-Sitzer, die Möglichkeit zu sagen, wir fliegen noch, während die anderen aufhören müssen. Wenn es sehr stark nach oben geht weiterhin, dann ersetzen wir die 100-Sitzer mit unserem 150-Sitzer. Also wir haben uns bewusst positioniert, dass wir in beide Richtungen gehen können. Und das funktioniert bisher recht gut, weil wir sehen ja, dass wir stark wachsen und die Profitabilität behalten können.
Dass sie sehr attraktiv sind, von der Aufstellung her, streite ich auch nicht. Und dass gerade dieses Nordeuropa, glaube ich, auch für einige Player ganz interessant ist, sicherlich. Gab es schon mal Gespräche?
Es gibt immer Gespräche. In der Luftfahrtbranche gibt es mehr Gerüchte wie Gespräche. Aber wenn es da heute was zu sagen gäbe, dann wäre das eine Pressemitteilung, die morgens rauskommt.
Okay, ja.
Aber ich würde nicht eine erwarten morgen früh, das kann ich sagen.
Okay, aber es gibt eine Konsolidierung. Und bei Ihnen ist wahrscheinlich auch immer eine Frage der Politik. Sie sind zu 80% in Staatsbesitz. Da kommt doch an, was die wollen. Und das ist
Der Staat hält sich komplett raus aus dem Führen der Airline. Deswegen bin ich auch da.
Aber wenn jetzt die Lufthansa käme, käme der Staat schon auf sie zu und würde sagen, Moment. Nein, oder ja, gerne.
Die Air Baltic fliegt ja ein Hub-System. Das heißt, die Hälfte unserer Passagiere steigt um. Die Hälfte ist Punkt-zu-Punkt-Verkehr. Wenn jetzt die Lufthansa käme und sage, wir wollen das haben, was hätte die Lufthansa für ein Interesse dran, einen Hub in Riga zu haben? Also eher unwahrscheinlich. Die Lufthansa würde dann vielleicht eher sagen, okay, fliegt in unsere Hubs, was wir sicherlich attraktiver könnten, als sie selber können. Mhm. Aber die Frage ist dann, was hat dann das Baltikum davon? Also das ist die Frage, die man sich bei jedem Größeren stellen müsste. Mhm. Es gibt aber andere Konstellationen, die durchaus Sinn machen. Der Staat als Eigentümer, der möchte seine Konnektivität und die Stärke des Standorts behalten. Das wird für den Staat immer an erster Stelle stehen. Die Profitabilität, die Firma soll keine Verluste machen, aber wichtiger für den Staat ist die Standortfrage und durch das, dass wir im Baltikum noch kein Schienensystem in den Westen haben, noch kein Straßensystem, das dauert noch 10 Jahre, bis da mal ein Zug nach Europa fährt, ist das Flugzeug der Nummer-1-Verkehrsträger.
Ich habe gelesen, Sie fänden auch einen Börsengang ganz attraktiv.
Also es gab in der Vergangenheit die Wizz Air als Börsengang, der sehr erfolgreich gelaufen ist. Und man sieht die Air Baltic im Moment als ein Unternehmen, was in der Zukunft attraktiv wäre für einen Börsengang aufgrund der Geschichte. Und insofern sieht das die Regierung so, das sehe ich auch so. Und dann hoffen wir mal, dass wenn es dann soweit ist, dass wir das erfolgreich machen. Aber es ist noch ein paar Jahre hin.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie führen das Unternehmen mit einer strengen Gelassenheit. Würden Sie dem zustimmen?
Ich würde nicht sagen, dass ich streng bin. Ich reagiere sehr schnell auf Fehlentwicklung. Vielleicht ist das dann die Strenge. Weil ich glaube, dass man, wenn was nicht in die richtige Richtung läuft, das besser sofort abstellt, als so lang zuzuschauen. Auf der anderen Seite ist mein Management-Team sehr, sehr selbstständig. Also die machen alle ihr eigenes Ding und wir arbeiten als ein Team. Ich habe 12 Leute und wir arbeiten wirklich als Team und wir arbeiten jetzt schon über sieben Jahre zusammen in diesem Team und sind mit 4 wechselnden Regierungen als Team zusammengeblieben. Das spricht dann fürs Team.
Gibt es einen Menschen, den Sie getroffen haben, einen Mentor in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, der hat mich vorangebracht, der hat mich inspiriert, der hat mir irgendwas mitgegeben?
Also bis heute mein Vater definitiv, einer der besten Ratgeber und mehrere Personen in meiner Laufbahn, die da wichtig waren. Da gehören mal die beiden großen Gesellschafter dazu, der Dr. Helmick und der Herr Wörl. Die haben beide mir viel Vertrauen geschenkt, als ich junger Manager war und haben mir das ermöglicht, wo ich heute bin. Also das sind sicher 2, die ich da auch rausstellen würde. Als junger Manager ist man ja sehr energiegeladen und auch ich bin auch emotional in vielen Punkten. Die haben dann immer wieder gesagt, lehn dich mal jetzt einen Moment zurück, wart das ab und dann geh es nochmal an. Und das gebe ich bis heute weiter. Je älter man wird, umso einfacher wird es, dass man sich mal hinsetzt und sagt, jetzt warte ich mal ab, was sich da entwickelt und dann reagiere ich. Wenn man jung ist, möchte man das sofort lösen, das Problem. Und wenn es nicht geht, mit dem Kopf durch die Wand. Das habe ich gelernt. Sie haben jemanden, den Sie fragen können und Sie hören eine andere Meinung von außen, die frei ist von irgendwelchen Einflüssen. Ja, ansonsten, wenn Sie CEO in einer Airline sind, dann sind natürlich sehr viele Leute da, die Ihnen was sagen, weil sie beeinflussen wollen. Und bei den Mentoren, die wollten mich nicht beeinflussen, die wollten mir einfach nur einen Rat geben.
Die wollten auch nichts von Ihnen. Ne? Welche Rolle spielt denn der Zufall in der Karriere? Norwegian hat die 737 Max reihenweise bestellt oder bei sich stehen.
Das ist Zufall, ja. Sie können sowas nicht planen, weder dass das eine Flugzeug sich so toll entwickelt, noch das andere nicht. Oder Zufall spielt eine Rolle. Speziell, Sie können ein sehr guter CEO sein und dann kommt eine Wirtschaftskrise, wenn Sie gerade ein Unternehmen übernommen haben. Was können Sie machen, wenn plötzlich die Wirtschaft abrauscht, obwohl Sie gut sind? Ich glaube, es ist auch Glück. Sie brauchen auch Glück, dass sie im richtigen Zeitpunkt das Richtige machen. Es gibt viel Zufall, ich glaube, im gesamten Business. Ja.
Was denken Sie, wenn Sie sowas, oder was haben Sie gedacht, als Sie diese 737-MAX-Fälle gehört hatten als Pilot? Also Sie sind ja selber 737 geflogen. Ich weiß nicht, sind Sie auch schon mal MAX geflogen?
Fliegen vom Flugzeug ist das gleiche. Ja. Das ist eine Tragödie, was passiert ist. Und es hat nachhaltig das Vertrauen erschüttert, generell in die Branche, ja, dass man moderne Verkehrsflugzeuge baut, die dann nicht so sicher sind, wie sie sein sollen. Man wird das jetzt korrigieren, aber es ist für unsere Branche nicht gut, was passiert ist dort. Und man wartet jetzt darauf, dass das Flugzeug wieder zugelassen wird und dann eben 100% sicher ist, was es offensichtlich davor nicht war.
Unter Ihrer Ägide gab es keinen Flugzeugabsturz bei AirBaltic?
Nein. Ne? Toi, toi, toi. Und ich bin auch sehr froh. Wir fliegen seit 22 Jahren. Und ich hoffe, dass das auch immer so bleibt. Statistisch gesehen, Airlines werden immer sicherer. Das wird immer weniger. Und ich hoffe einfach nur, dass es ideal wären, gar keine Abstürze auf der ganzen Welt. Dann wären wir, glaube ich, alle froh.
Ich habe gelesen, Sie sind auch als CEO regelmäßig für AirBaltic geflogen eine Weile. Ist das noch so? Machen Sie das noch?
Aktuell nicht. Ich habe meine Lizenz erhalten im Simulator. Wenn ich auf den Airbus gegangen bin, dann auf jeden Fall wieder live.
Und Sie sind auch dabei? Sie arbeiten dran?
Ich möchte es im Winter abschließen, ja. Aha. Ich muss es nachts machen, weil ich tagsüber arbeite.
Ist zeitlich schwer, ne? Okay. Pendeln Sie noch nach Hause nach München, sagen
ja,
Sie
ja. Ne? Ich pendel nach München.
Fliegen Sie dann selber oder?
Nein, da genieße ich dann die Business Class, die wir haben. Wir fliegen zweimal täglich, insofern morgens und abends, und das bietet sich an.
Sie sind in Ihrer Karriere oft mit politischen Entscheidungen konfrontiert gewesen, die nicht immer in Ihrem Sinne waren oder die Ihnen Probleme bereitet haben. Ich habe gelesen, auch als Sie diese Entscheidung getroffen haben, dass Sie diese C-Series kaufen wollen von Bombardier, kam die deutsche Regierung und hat gesagt, sag mal, bist du verrückt, ein kanadisches Flugzeug zu haben? Wir haben hier Airbus. Und ich glaube, auch die Regierung von AirBaltics Heimatland kam nochmal und sie mussten vorsprechen und sagen, hier, folgende Gründe haben mich dazu bewogen, dieses Flugzeug zu nehmen und nicht ein anderes. Können Sie sich vorstellen, nochmal in eine Branche zu gehen, wo die Politik nicht ständig reinfuscht und wo vielleicht auch die Gewinnmargen ein bisschen dicker sind?
Mir macht der Job sehr viel Spaß. Das heißt nicht, dass ich nicht einen anderen Job machen würde. Ich würde immer die Aufgabe sehen. Ich habe nie das Gehalt oder das, was ich als nächstes machen könnte, gesehen, sondern es war immer die Aufgabe, die mich zum Zeitpunkt gereizt hat. Wenn ich jetzt eine Aufgabe angeboten bekäme, die reizvoll ist, dann würde ich das unabhängig der Gesellschaft machen. Die Aufgabe reizt mich. Ich habe überhaupt kein Thema mit Politik, weil ich habe die vierte Regierung jetzt in Lettland. Und immer wieder, wenn Regierungswechsel ansteht, ist man als ausländischer, hochbezahlter Manager natürlich im Fokus. Habe das aber immer wieder mit der Leistung offensichtlich so hingekriegt, dass die dann folgende Regierung gesagt hat, wir halten an ihnen fest. Und
momentan ist es ja so, dass diese Fridays for Future-Bewegung sehr stark ist. Das Thema Klima wird immer stärker. Fliegen ist ganz verpönt. Es ist versaut einem ja total die Klimabilanz. Glauben Sie, dass Fliegen insgesamt irgendwann unpopulärer werden wird und vielleicht für Airlines noch schwieriger werden könnte?
Glaube ich nicht. Wir sehen diese Bewegung und da ist sehr viel Diskussion da, die einfach falsch ist. Weil wir haben weltweit ist der Luftverkehr für 2,5% der CO2-Ausstoß verantwortlich. Wir arbeiten mit Milliardeninvestitionen daran, mit neuen Flugzeugen der neuesten Technologie hier entgegenzugehen. Alle aus meiner Branche sagen immer wieder, würden wir den Luftraum anders strukturieren, hätten wir riesige Einsparungen, die wir nicht holen, einfach nur, weil wir noch immer diesen chaotischen Luftraum haben. Es gibt also Dinge, die sehr einfach zu lösen wären, die nicht gelöst werden. Und jetzt ist da ein...
Auf der anderen Seite sind aber Milliarden Menschen, die noch gar nicht fliegen, die noch irgendwo sitzen und so arm sind und noch gar nicht fliegen können, aber vielleicht bald mal wollen.
Genau, und die werden auch. Wir haben ja Vorhersagen, was die Erde angeht, dass der Weltluftverkehr sich verdoppelt. Und deswegen glaube ich, dass das Fliegen weiterhin attraktiv bleibt, vor allem in den Bereichen, wo Leute noch nicht fliegen. Weil Fliegen ist ja nicht nur Spaß und nicht nur Business, es ist ja Teil der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Mensch hat sich ja entwickelt, indem er sich an Flüssen niedergelassen hat und mit Schiffen von A nach B bewegt hat. Und die Steigerung dazu waren dann Züge und die Steigerung dazu ist das Flugzeug heute. Und es ist halt einfach nicht möglich und wahrscheinlich in meiner Lebenszeit nicht möglich, sich anders schnell zu bewegen als durch die Luft. Und wenn wir sehen, was da kommt, dann hoffentlich passiert es irgendwann CO2-neutral, indem wir elektrische Triebwerke oder andere Antriebe haben. Wir sind heute technologisch mit dem Flugzeug, was wir gekauft haben, am Stand der Dinge, dass das Triebwerk 20% weniger Treibhausgase verursacht als die Vorgängergeneration. Und wenn wir das so weitermachen, dann kommen wir dahin, dass wir wie beim Auto irgendwann keine mehr haben. Aber jetzt zu sagen, okay, Fliegen ist schlecht per se, bin ich nicht dabei. Vielleicht ist Fliegen, wenn es keinen Sinn macht, weil der Preis nicht zu dem passt, was die Kosten sind. Da kann man drüber diskutieren. Aber eine Flugreise, die Menschen verbindet miteinander, die Wirtschaft wachsen lässt, ist nichts Schlechtes. Ich wünschte mir, wir würden die Aufmerksamkeit kriegen mit dem, was wir tun, damit wir eben die Emissionen reduzieren. Diese Diskussion findet nicht statt. Da sind wir als Airlines wahrscheinlich nicht gut genug, darauf hinzuweisen, was wir alles tun, damit das sich eben reduziert. Und wir reduzieren es permanent.
Mhm. Sie sind jetzt schon für Ihre Verhältnisse, die Sie sonst sehr schnell immer die Unternehmen gewechselt haben, sehr lange bei Air Baltic. Haben Sie schon Pläne, wie lange Sie das noch machen wollen? Und was könnte danach kommen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das reizt mich, das möchte ich gerne machen?
Mich reizt im Moment, den Wachstumsplan, den wir haben, umzusetzen. Ich würde eher jetzt sagen, ich bleibe noch deutlich länger beim Unternehmen, weil vielleicht ein Börsengang ansteht und das wäre für mich sehr attraktiv. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Ich mag das Land sehr oder das Baltikum, fühle mich da zu Hause und bekomme sehr viel Anerkennung für was wir tun als Firma global. Also wir bekommen sehr viel Anerkennung für das, was wir da aufgebaut haben und weiter aufbauen in alle Richtungen. Und solange das so bleibt, sehe ich keine Notwendigkeit, mich um was anderes zu kümmern, als um den Job bei der Air Baltic.
Das war der Manager-Magazin-Podcast. Für die nächste Folge hat Mirjam Hecking mit Ferry Heilemann, multipler Startup-Gründer und bekannt durch Daily Deal, über die Unternehmermentalität und die digitale Logistikbranche gesprochen. Wie immer gibt's die nächste Folge kommenden Freitag auf managermagazin.de, Spotify, iTunes und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten und abonnieren Sie uns gerne. Mein Name ist Sandrina Lorenz, ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis nächste Woche.